Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem weiteren Teil unserer Multifrucht-Predigtreihe Saft von oben. Diesmal mit dem Thema, werdet ihr schon noch rauskriegen oder ihr habt es schon gelesen. Auf jeden Fall dachte ich, es ist mal an der Zeit, auch ein paar Multifrucht-Taten folgen zu lassen. Deshalb sind vorne ein paar Multifrucht oder einfach Fruchtsäfte aufgebaut. Jeder von euch darf sich eine Flasche mitnehmen. Und ja, wenn mehrere, also ich meine, wenn jetzt vier Vertreter da sind aus der Familie, die Kleinen können auch nichts tragen, dürft ihr trotzdem gerne vier mitnehmen. Also Familien sind hier klein im Vorteil. Und wenn die Flaschen weg sind, sind sie weg. Wenn noch welche da sind, können sich Leute beim nächsten Mal noch was mitnehmen. Nächste Woche geht es nämlich weiter mit Multifrucht. Da dürft ihr gespannt sein, was es dann noch für einen weiteren Früchtebestandteil gibt. Genau, die meisten Flaschen sind kleiner, manche sind größer. Da könnt ihr euch dann denken, wenn dann die anderen was mitnehmen, oh Mensch, wie kann man so dreist sein, sich eine große Flasche mitzunehmen? Aber ihr könnt euch auch denken, wie kann man so dreist sein, eine kleine Flasche mitzunehmen? Wollte der jetzt, dass ich die große nehme, dass ich schlecht aufsehe? Nein, das müsst ihr euch gar nicht denken. Wer zuerst kommt, mal zuerst und ihr nehmt einfach, was ihr wollt und es ist alles völlig in Ordnung. Heute werdet ihr wieder hineingenommen in ein kleines Predigttheater, nenne ich es jetzt mal. Diesmal sind vier oder fünf Protagonisten dran beteiligt. Ihr könnt die einzelnen Personen an einer unterschiedlichen Stimmlage erkennen. Wenn anfangs die ein oder andere Frage da ist, nicht wundern. Es wird im Laufe der Story, denke ich, klar. Einfach gut zuhören und ich bemühe mich, langsam zu sprechen. Sonst hilft mir meine Frau mit einer Handhebung oder Ähnlichem. Bühne frei. Hallo Elliot, wie geht's dir? Willst du das wirklich wissen? Ja. Naja, könnte besser sein. Freut mich. Na dann, ich muss weiter. Man sieht sich. Der ist ja witzig. So viele Leute, die fragen, wie es einem geht. Doch eigentlich interessieren sie sich gar nicht. Naja, wem kann man's verübeln? Die ganze Lebensgeschichte zu erzählen, wäre vielleicht auch zu lang. Meine Tante sagte immer, Leben ist das mit der Freude und den Farben. Doch so richtig will sich das bei mir gerade nicht einstellen. Mal gucken, was unser Hauskreuz heute Abend so bringt. Da sollte es ja auch irgendwie um das Thema Freude gehen. Soweit ich mich entsinne. Naja, schauen wir mal. Elliot, Mensch, schön, dass du heute auch noch gekommen bist. Möchtest du etwas Wasser oder soll ich dir gleich reinen Wein einschenken? Hi Franz, solange du nicht den Anspruch erhebst, Wasser in Wein zu verwandeln, reicht mir heute Abend zumindest ein Glas Wasser. Danke. Komm, such dir noch einen Platz in unserer Runde. Es gibt sogar ein paar Schnittchen, wenn du möchtest. Sehr nett, aber du weißt ja, das Reich Gottes ist nicht nur Essen und Trinken, sondern Friede und Freude im Heiligen Geist. Uiuiuiui, da will ja gleich jemand tief ins Thema eintauchen, wie? Ja, heute geht's um Freude. Und ja, in unserer Wohnung soll keine Völlerei betrieben werden, aber wenn meine Frau schon extra was gemacht hat, dürft ihr gerne zuschlagen. Und denkt nur an die Urgemeinde. In den Häusern brachen sie feierlich das Brot und aßen mit jubelndem Lobgesang und mit einem auf Gott ausgerichteten Herzen. Apropos Herz, richtig ausrichten, wie wär's, wenn wir erstmal ein bisschen Lobpreis machen und ein Lied singen? Ach Britta, du willst mit einem Lied Lobpreis machen? Ein Lied ist nicht schlecht und unser Bibelgespräch wird gleich ebenfalls freudiger Lobpreis. Und das wird so gut, dass wir gleich am Arbeitsplatz morgen mit dem Lobpreis weitermachen, weil unser Leben auch ein Lobpreis für Gott sein will. Oh Franz, wo nimmst du wieder deinen grenzenlosen Optimismus her? Du bist wohl immer gut drauf. Nee, Elliot, gar nicht. Aber wir beschäftigen uns doch gleich mit Paulus. Der war auch mal ganz schön depressiv und schrieb dann trotzdem, Wir sind Gehilfen eurer Freude. Oh ja. Naja, der Paulus eben. Na schön, dann wollen wir mal noch was singen, wie Britta vorgeschlagen hat. Wir haben das Singen jetzt schon etwas vorgezogen. Die im Hauskreis singen jetzt auch noch schön. Okay, Freunde, das Singen hat uns Freude gemacht. Jetzt mal eine Frage an euch. Da seid ihr auch mit eingenommen. Wer von euch hat immer Freude im Herzen? Niemand. Ich auch nicht. Eigentlich schade. Denn offenbar ist es ja möglich. Wenn ich mir Paulus so anschaue, der war im Knast und schrieb an die Geschwister in Philippi: Freut euch im Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freut euch. Boah, Franz, sind wir Paulus? Der hatte eine spektakuläre Bekehrung, Abenteuerreisen. Und durch ihn wurden scheinbar nebenher Hunderte zu Christen. Das motiviert, ist doch klar. Ist doch klar auch, dass der abgeht wie ein Zäpfchen, der Paulus. Naja, Elliot, ganz so nebenher ging es dann doch nicht. Immerhin hat er in 14 Jahren Missionstätigkeit circa 15.000 Kilometer zurückgelegt. Mit dem Schiff. Diese 4 Reisen waren kein Urlaub. Vor der Insel Malta ist das Schiff kaputt gegangen. Er war mehrfach dem Tode ganz nah. Er überlebte eine Steinigung und viele Anfeindungen, sogar aus den eigenen Reihen. Das war wirklich nicht easy. Was denkst denn du so zum Thema Freude, Benny? Naja, also ich bin mit meinem Job im Büro eigentlich ganz zufrieden. Feste Arbeitszeiten, ordentliches Essen in der Kantine, der Chef ist okay und die Kohle stimmt auch. Außerdem bin ich recht wenig krank. Nicht schlecht, aber bist du dabei immer fröhlich, Benny? Nö, aber ich kann doch nicht wirklich klagen. Ja, okay, so geht's doch vielen in unserer westlichen Wohlstandsgesellschaft. Im Prinzip alles haben, ein geregeltes Einkommen, einen Job, den wir irgendwie hinbekommen, mal gut essen gehen und in Urlaub fahren, ist auch mal drin. Wir Christen sind vielleicht noch stolz, wenn wir hier und da sagen, dass wir Christen sind, aber echte Freude? Die ist doch eher Mangelware bei uns. Och, also wenn ich erstmal meinen Traummann gefunden und Kinder habe, dann stellt sich bei mir eine gewisse Grundfreude ein. Na, stell dir das mal nicht ganz so einfach vor, Britta. Ehe und Familie, ja, doch, bringen schon einen gewissen Grundhalt. Aber das ist auch nicht alles immer nur erfreulich. Jetzt mal doch nicht gleich wieder schwarz, Elliot. Aber okay, Jesus scheint offenbar mehr für uns zu wollen, das verstehe ich schon. Wenn er seinen Jüngern gewünscht hat, dass seine Freude in ihnen bleibt und ihre Freude vollkommen sei, okay, da ist bei uns dann schon noch etwas Luft nach oben. Tja, und der Evangelist Johannes, der hat es ja mehrfach in seinem Bericht über Jesus aufgenommen und auch in seinen späteren Briefen mehrfach von realer, großer und vollkommener Freude gesprochen. Vollkommene Freude. Der stand auch unter akuter Verfolgung. Naja, also das war ein ziemlich krasser Typ, dieser Johannes. Ich meine, der geht einfach mit Jesus. Der war Fischer. Das war nicht der schlechteste Job damals. War vielleicht nicht die fetteste Kohle, aber er sollte später die Firma von Vattern übernehmen. Gibt Schlechteres. Wie gesagt, Freude ist oft relativ. Ich frage mich, was hat Jesus denn an Gründen für diese übergroße Freude? Was hat er denn da an Gründen geliefert? Irgendwie eine berechtigte Frage. Lasst uns das mal suchen. Das geht ja heutzutage ganz einfach mit den digitalen Möglichkeiten. Wer am Handy sitzt, der kann das vielleicht mal eingeben bei Google oder Bibelserver. Übergroße Freude. Was kommt denn da so? Unter anderem aus Johannes Evangelium, Kapitel 15. Wir sollen in ihm bleiben, an seinem Wort bleiben und in seiner Liebe bleiben. In ihm bleiben, in Jesus bleiben, an seinem Wort bleiben und in seiner Liebe. So wird unsere Freude vollkommen sein. Ach Franz, das ist ja super, aber das klingt jetzt wieder so theologisch, so theoretisch, so übergeistlich. Ich finde es schon schwierig, dass Jesus irgendwie nicht so greifbar ist. Ich meine, so live gesprochene Worte sind doch mal was anderes als der geschriebene Buchstabe. Liebe, ohne dass einen jemand in den Arm nimmt, ist auch schwer zu fassen. Findet ihr nicht? Ich kann dich schon irgendwie verstehen, Britta. Aber gesprochene Worte, weißt du, die klingen vielleicht besser, aber die sind nicht immer zuverlässiger. Und Umarmungen drücken schon eine gewisse Zuneigung aus, aber immer echte Liebe? Und ewig gültige Worte, wo gibt's das denn schon? Also die Politiker, in Anlehnung an die heutigen Wahlen, interessiert ja heute ihr Geschwätz von gestern nicht mehr und wahrscheinlich auch morgen ihr Geschwätz von heute nicht mehr oder was auf den Wahlplakaten steht. Und Liebe, wer verbindet das schon mit lebenslanger Treue oder gar selbstloser Aufopferung? Das kann mega anstrengend, ja sogar lebensgefährlich sein. Und Jesus hat seine Liebe und sein Opfer bis ans Kreuz getrieben. Und den Jüngern ging es ähnlich. Und trotzdem hatten die was von dieser übergroßen Freude. Ja, Jenny. Und wenn ich mir so die Verse von den Johannesbriefen zur vollkommenen Freude anschaue, da sehe ich Gemeinschaft und den Wert von Gemeinschaft. Nicht nur so mechanisch treffen, sondern echtes Anteilnehmen. Das Teilen von Erfahrungen mit Jesus aus dem eigenen Glaubensleben und dadurch auch die Gemeinschaft mit Jesus selbst. Interessanter Hinweis, Elliot. Ich frage mich, was das mit uns macht, wenn wir so die Parallele zu heute ziehen. Erfüllt uns das mit Freude, wenn wir an unsere Gemeinden denken? Naja, ganz ehrlich, Franz, also mir scheint das oft recht oberflächlich. Irgendwie ist das oft so eine Eventgemeinschaft. Wenn mal eine fette Veranstaltung ist, dann gesellen wir uns gerne dazu und nehmen gerne dran teil, wenn es uns Spaß macht. Ansonsten sind wir eher stolz, wenn wir uns sonntags aus dem Bett gequält haben. Investieren tun sowieso meist die gleichen, die sowieso schon einen vollen Terminkalender haben. Und tiefe Gespräche, wo man wirklich Leben miteinander teilt, sind eher Mangelware. Elliot, das nehme ich an einigen Stellen auch so wahr. Das können echte Freudenbremser sein. Aber weißt du, es gibt auch Gebet und andere Dienste manchmal im Hintergrund. Aber das sollten natürlich nicht wenige schaffen und die übrigen sind gemein. So ist Gemeinschaft nicht gedacht. Schon Mark Twain wusste, der beste Weg, sich selbst eine Freude zu machen, ist anderen eine Freude zu machen. Der beste Weg, sich selbst eine Freude zu machen, ist zu versuchen, einem anderen eine Freude zu machen. Aber greift das nicht auch noch zu kurz? Die Freude an Jesus bei jedem Einzelnen, das ist doch Grund zur Freude, oder? Aber irgendwie ist der sichtbare Ertrag so bruchstückhaft. Na ja, Britta, vielleicht liegt das ja wirklich am Leiden, dass die Freude bei den Jüngern so mega ist. Hä? Wie meinst du denn jetzt das, Jenny? Na ja, wir sind doch heute kaum noch bereit zu leiden. Wenn's brenzlig wird, verhalten wir uns einfach ruhig. Das ist angenehmer. Aber das macht's nicht unbedingt fröhlich. Aber die Christen in der Verfolgung, die müssen oft mit ihrem Leben pokern und erleben teils richtige Freudenmomente. Zum Beispiel denke ich da an die Rode aus der Apostelgeschichte. Da heißt es in Kapitel 12, die tat vor Freude die Tür nicht auf, als sie den Petrus davor stehen sah. Die Gemeinde hatte ja so innig für Petrus gebetet, dass er nicht von Herodes getötet wird. Der saß im Knast, ja, und auf einmal stand er vor der Tür. Die konnte ihr Glück nicht fassen und die Gemeinde auch nicht. Da ist von vielen die Rede, die beteten. Und da frage ich mich, wann war das letzte Mal bei uns die Gebetsstunde so voll, um extra für jemand Einzelnen zu beten und die Hilfe des Herrn zu erflehen? Ja, okay, das stimmt schon. Aber das war damals doch auch irgendwie besonders, oder? Ich meine, damals wurden Christen teilweise gezielt verfolgt. Auch Jakobus, der Donnersohn, der gerade getötet wurde. Wenn man jetzt auf die Geschichte anspielt, von der du sprichst. Da wirft man noch mal ganz anders in die Waagschale bei Verfolgung. Na eben, Elliot, das ist es doch, was ich meine. Verfolgung schweißt zusammen. Da hat man auf einmal wieder Zeit fürs Gebet. Gerade auch für gemeinsames Gebet. Vielleicht sogar in zerfallenen Häusern. Ich bin ja nicht besser. In meiner sogenannten stillen Zeit fallen Gebet und Bibellesen meist sehr kurz aus. Manchmal habe ich keine Zeit dazu, weil mein Tag so voll ist. Und Gott soll lieber Trittbrettfahrer sein, als dass ich auf seinen Zug aufspringe. Was weiß ich, wo der Zug von Gott mich hinbringt? Du bist echt krass, Jenny. So ehrlich hätte ich mich das nicht getraut zu sagen. Es ist wirklich riskant, Christ zu sein. Ich sichere mich lieber ab. Dabei sollte es doch Jesus wert sein, dass wir uns für ihn riskieren. Ja, die guten Erfahrungen sollten uns motivieren. Ich denke da zum Beispiel an die Demonstrantin von der Atomkraft-Nein-Danke-Demo. Ich suchte das Gespräch mit der Dame, die ja nun was für die Zukunft tun wollte. Ich wollte ihr noch was von Jesus sagen und dass er doch einmal alles neu macht. Auch die Umwelt und uns, naja, dazu kam es nicht. Also sind wir wieder unseres Weges gegangen. Und da meinte meine Freundin, du, ich habe noch eine kleine Schrift, ein Ziel fürs Leben dabei. Wollen wir nicht vielleicht nochmal zurückgehen und ihr das geben? Puh, ich dachte mir, Mensch, ob ich den Mut dazu habe, aber irgendwie kann es der Herr ja nicht deutlicher zeigen. Also habe ich dem zugestimmt und wir kamen wieder zu der Demo mit der Dame. Die freute sich gleich, uns zu sehen. Sie erinnerte sich an das nette Gespräch von eben, aber die Stimmung änderte sich prompt, als wir ihr die Schrift geben wollten, unter dem freundlichen Hinweis, die Umwelt retten ist ja eine ganz nette Idee. Doch nur Jesus kann die Welt wirklich retten. Und dann sagten wir, dass in dem Heftchen manche Anregung noch drin stünde. Sie drehte sich erbost um und sie merkte, dass wir offenbar nicht ganz die gleiche Agenda hatten wie wir. Wer will's ihr verdenken? Wir finden es ja auch nicht toll, wenn uns jemand was andreht, was wir nicht wollen. Aber ich habe gemerkt, dass da irgendwie Licht und Finsternis sich nicht so ganz vertragen. Aber wir haben uns trotzdem gefreut. Das war das Seltsame. Trotz der Ablehnung haben wir uns gefreut. Wir haben irgendwie gemerkt, es war richtig, ihr doch noch mal schnell was von ihrem potenziellen Lebensretter zu sagen. Diese Freude werde ich nie vergessen. Nur schade, dass dieses Erlebnis schon Jahre her ist. Krasse Story, Jenny. Danke fürs Berichten. Mir scheint, das war etwas von dieser Freude des Herrn. Egal, was die anderen denken. Ja, die Freude am Herrn, das ist doch unsere Stärke. Wenn wir uns mit ihm beschäftigen und Zeit in die Beziehung mit Jesus investieren, das bringt Freude ins Herz. Und ganz ehrlich, mir tut der Hauskreis mit euch echt gut. Alleine lasse ich mich viel zu schnell ablenken oder verschiebe das Bibellesen womöglich noch. Das mit der Freude ist immer ein bisschen schwieriger bei mir. Aber wenn wir gemeinsam die Freude am Herrn suchen, ja, dann werden wir bestimmt schneller fündig. Wie schön, Elliot. Mir geht's ähnlich. Gerade in Zeiten wie diesen, wo scheinbar alles möglich ist und ein Leben ohne Grenzen eben doch nicht alle Probleme löst, da können wir mit David sprechen. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude in Fülle. Und liebliches Wesen zu deiner Rechten, ewiglich. Bei Gott ist doch so viel Freude vorhanden. Warum suchen wir die oft woanders? Naja, es ist halt leichter, sich eine DVD reinzuschmeißen und sich aufs Sofa zu chillen, als die Bibel aufzuschlagen und theologische Tiefenbohrungen zu betreiben. Benny, das stimmt natürlich. Aber vielleicht können wir Gott auch einfach bewusster in unsere Freizeit mit einschließen. Ich meine, man kann zum Beispiel nach dem Film, den man geschaut hat, für den Schauspieler beten. Man weiß ja nicht, wie viel Gebet die in dieser Branche überhaupt bekommen. Nette Idee. Wobei da für mich auch die Frage reinspielt, mit wem verbringe ich meine Freizeit? Was ist meine Motivation? Und freue ich mich, dass Jesus dabei ist? Ja, das scheint mir tatsächlich die Schlüsselfrage. Freue ich mich an Jesus? Ist es mein Ziel, mich an ihm zu freuen? Und schon das ist ein Kampf. Allein als Christ die Freude an Jesus zu suchen. Ich kann natürlich in den Tag starten, kurz die Losung lesen und einen Satz beten. Vielleicht ist da auch gerade ein Wort dabei, was ich gerade jetzt gebraucht habe. Aber ich kann auch während der Fahrt zur Arbeit nochmal bewusst mir Gedanken über Gott machen, mich an dem Sonnenaufgang freuen oder vielleicht auch an dem, was ich gestern erlebt habe. Vielleicht auch an die letzte Begebenheit, wo ich Gott erlebt habe und ihn loben, wie David. Groß sind die Werke des Herrn. Wer sie erforscht, hat Freude daran. Ja schon, Franz, aber forschen ist oft anstrengend. Das kostet Zeit. Es kostet Geduld, Initiative, Durchhaltevermögen. Das findet man gerade nicht alles bei Lidl im Sondertiefpreisangebot. Das nicht, Elliot, aber dafür ist es Qualitätsware und keine Billigfreude. Paulus hatte das offenbar kapiert. Der freute sich so sehr über Jesus, dass dessen frohe Botschaft und die Anfechtungen ihn nicht aus der Bahn werfen konnten. Nicht mal im Knast. Warum soll der sonst von Freude schreiben? Im Knast. Naja, was dich nicht umbringt, macht dich nur härter. Sehr witzig, Benny. Aber naja, irgendwie ist vielleicht doch was dran. Ich meine, Paulus wusste, was er an Jesus hat. Der war ihm wichtiger, als sogar wenig zu leiden. Deswegen hat es ihn vielleicht wirklich härter gemacht. Aber ganz ehrlich, ich bin kein Paulus. Aber das macht doch nichts, Britta. Paulus wusste, unsere Arbeit ist nicht vergeblich in dem Herrn. Und das ist es. Er gibt die nötige Kraft zur Aufgabe. Wir arbeiten, weil er derjenige ist, der in uns arbeitet. Wir arbeiten, weil er derjenige ist, der in uns arbeitet. So hat es John Piper, der amerikanische Pastor, formuliert. Wir dürfen Christen sein, weil Christus in uns lebt. Er ist es, der zum Wollen das Vollbringen gibt. Er ist doch der Weinstock, wir sind nur die Reben. Und eng mit ihm verbunden bringen wir Frucht. Auch die Frucht der Freude. Der Freude an Gott und seinen Werken, an uns und an anderen, sogar an seinem Willen. Auch wenn das vielleicht manchmal ein Ringen ist, sich mit Gottes Willen anzufreunden. Aber dieser Wille Gottes, der geht so weit über unseren Verstand hinaus. Wir dürfen wissen, er liebt uns. Trotzdem. Und er will, dass wir uns freuen an ihm und an dem Leben, das er uns gegeben hat. Was ist? Warum seid ihr alle so still? Naja, ich denke, Franz, das war ein gutes Schlusswort. Denke ich auch. Aber der Hauskreis ist ja auch gleich zu Ende. Kannst du uns nicht als Leiter vielleicht noch ein Segenswort mitgeben? Klar, gerne. Was nehmen wir denn? Moment. Ja, das passt. Ein Wort aus Römer 15. Das gibt's dann nachher.